Ja, herzlich willkommen zur nächsten Runde Fragen und Antworten. Auf der neuen Homepage hatte ich ja angekündigt, dass die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen. Also nicht nur angekündigt, sondern da ist jetzt die Möglichkeit, eben Fragen in ein Formular einzutragen und das abzuschicken. Und das haben viele von euch genutzt, sehr viele. Vielen Dank dafür. Ganz tolle, faszinierende Fragen, auf die ich selber so auch nie kommen würde. Deswegen ist es einfach eine tolle Geschichte und mir macht es richtig Spaß, Fragen zu beantworten. Das Ganze als Audio, einfach weil der Arbeitsaufwand da für mich geringer ist als mit Video. Das sind ja dann riesen Datenmengen bei Video und so geht es einfach viel, viel schneller und einfacher. Abgesehen davon, wenn ich nur zu hören bin, ist meine Person nicht so im Mittelpunkt und dann sind mehr die Informationen das, worum es geht. Zur Erinnerung, das Ganze läuft unter Lebensberatung. Alle meine Angebote laufen nur unter Lebensberatung, egal ob online oder offline. Das ist keine Psychotherapie. Es ersetzt auch nicht die Diagnose und Therapie durch einen Arzt oder Heilpraktiker oder Medikation. Also, das hat eine rein beratende Funktion und dient als erste Orientierung. Also erste Frage, gibt es eine italienische Übersetzung vom Buch Heilung von Beziehungen? Wenn nein, brauchst du eine? Ja, gerne. Du hast jetzt, wer auch immer das geschrieben hat, hat keine E-Mail angegeben. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht mit dir in Kontakt treten und sagen, ja, bitte leg los. Ja, generell, jede Sprache ist willkommen. Ich habe auf der Startseite das jetzt noch so stehen, dass die Hauptsprachen dort angegeben sind, aber natürlich jede Sprache ist willkommen. Also jede Sprache hilft, dass es mehr Menschen erreicht. Also gerne auch sowohl Band 1 und Band 2. Nächste Frage. Wenn man sich von einer Beziehung eingeengt fühlt und das immer wieder erlebt in Beziehungen, dass man keine Luft bekommt, Druck auf der Brust hat, Panikattacken, sollte man sich trennen? Wie ist es, wenn Kinder beteiligt sind, wenn man die Familie nicht kaputt machen will, beziehungsweise die Kinder schützen will? Also da bin ich schon drauf eingegangen. Ich sage es einfach nochmal, Trennung macht keinen Sinn, solange ich nicht in Kontakt getreten bin, solange ich nicht in einen wirklichen Dialog getreten bin. Und das, was du beschreibst, zeigt für mich ganz klar, dass du noch gar nicht an dem Punkt bist, wo du dich anfängst mitzuteilen. Es ginge also darum, das, was mit dir ist, sowohl auf Körperebene, auf emotionaler Ebene, auf Gedankenebene zu kommunizieren. Das heißt, mit deinem Partner in Kontakt zu treten. Und das fängt damit an, sich mitzuteilen. Es geht nur um die Mitteilung dessen, was bei mir ist. Ich fühle mich so und so. Mein Körper produziert die und die Symptome. Ich habe Druck auf der Brust. Ich denke gerade das und das und das. So, das ist ehrliches Mitteilen. Und wenn du das über längere Zeit gemacht hast und auch gefragt hast, ob dein Partner diesen Weg der Annäherung, der Weg des ehrlichen Austausches, der gemeinsamen Heilung mitgehen möchte oder nicht mitgehen möchte, wenn du diese Frage geklärt hast und der Partner hat deutlich signalisiert, dass er das nicht möchte, dass er keinen vertieften Kontakt möchte, dass er sich nicht austauschen möchte, dass er lieber Bier trinken will, Sportschau gucken will, sonst was. Dann, aber wirklich auch nur dann, muss man sich trennen. Und dann muss man sich auch trennen, weil sonst hängt man in einem Kindheitsszenario fest. Das Kriterium ist immer, ob der andere die Bereitschaft hat zum ehrlichen Mitteilen, nicht ob er die Fähigkeit hat. Die Fähigkeit lernen wir in der Beziehung. Es geht also nicht darum, dass jemand das schon kann, sondern dass er das lernen möchte. Wenn ich einen Erwachsenen habe, der das möchte, der mit dir den Weg gehen möchte, dann geht er den zusammen und das ist am Anfang absolut holprig, ja, und im Verlauf des Ganzen wird das immer flüssiger, feiner und das transformiert euch beide und dann stellt sich die Frage nach Trennung nicht. Trennung, die Idee von Trennung bedeutet immer, du hast noch nicht angefangen, dich ehrlich mitzuteilen. Nächste Frage. Ist Homosexualität deiner Meinung nach einfach angeboren oder genetisch festgelegt, zum Beispiel als Variante der Evolution oder ähnliches, oder eher oft eine Folge traumatischer Erfahrungen? Also ich selber weiß das nicht. Ich habe mir da auch noch nicht so viele Gedanken zu gemacht. Was ich aber wahrnehme, wenn ich Menschen, die diese Prägung habe, anschaue, einfach die Wahrnehmung ist, dass da was, wie soll ich es ausdrücken, dass das nicht das Eigentliche ist, wie die Menschen sind. Also es fühlt sich nach einer Art von Verzerrung an und wie die entsteht, kann ich nicht sagen. Ich vermute es, dass das durch Trauma passiert. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, dass Homosexualität dadurch entsteht, dass ein massives Trauma von dem gleichgeschlechtlichen Elternteil ausgegangen ist und das dazu geführt hat, dass mit diesem Einschlag sozusagen, ob der jetzt psychisch oder physisch war, ist egal, dass sich untere Zentren, also Chakren, schlagartig in die andere Richtung drehen. Und das ist ja sozusagen das Kriterium, also die Zentren rotieren andersrum bei Mann und Frau. Dadurch entsteht ja die Anziehung. Ja, also wenn ich unterschiedlich rotierende Räder gegenüber habe, dann drehen die sich ja insgesamt in die gleiche Richtung. Ja, und das sozusagen verstärkt sich dann und dann haben wir eine Anziehung. Und wenn das eben in die andere Richtung klappt, ja, dann habe ich da auf einmal eine energetische Ausrichtung im anderen Geschlecht, so, also so ungefähr wiedergegeben. Wie das jetzt im Einzelnen zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Für mich macht die Erklärung aber Sinn, ohne dass ich jetzt das pathologisieren möchte. Ja, ich habe auch keine Antwort darauf, wie man damit umgeht oder was die Lösung ist oder ob überhaupt eine Lösung notwendig ist. Aber für mich macht diese Erklärung Sinn. Ich bin selber nicht hellsichtig, kann das nicht überprüfen, ob das so ist. Nächste Frage. Wieso nutzt Gopal Magie, zum Beispiel Sigille, und hält es geheim? Das ist so eine Frage, wo ich mich einfach total amüsieren kann. Also da wird was in mich hineinprojiziert und ich wundere mich dann, was man so alles in mich hineinprojizieren kann. Das ist also fantastisch. Diese Frage zielt wahrscheinlich auf diese Symbole ab, die ich da dargestellt habe. Diese Symbole sind einfach in meinem Geist erscheinen und ich fand sie schön und irgendwie dynamisch prickelnd. Deswegen habe ich die aufgemalt und zum Download bereitgestellt. Das ist schon die ganze Story. Das ist schon alles. Die Wahrheit ist halt oft total langweilig. Von meiner Seite ist da keine Magie dabei und ich musste erstmal googeln, was Sigille eigentlich ist. Das ist irgendwie Symbolmagie. Ich weiß gar nicht, wie man sowas macht. Von daher würde ich sagen, sieh es eher als Kunstwerk. Magische Sachen mache ich nicht. Und geheimhalten tue ich Dinge auch nicht. Geheimhaltung ist immer ein Zeichen der Finsternis. Alles, was nicht gut ist, was sozusagen finster ist, kann nur im Verborgenen existieren. Das ist ja schon der Ausdruck. Finster kann nur was sein, wo kein Licht hinfällt. Entweder das physische Licht von der Sonne oder das Licht des Bewusstseins. Das, was gesehen wird, kann nicht finster sein. Also zumindest ich versuche oder behaupte, dass ich da nichts geheim halte in der Richtung. Und wenn dich das stört mit den Symbolen, ja, dann klick sie doch einfach nicht an. Nächste Frage, wie gehe ich auf dem Weg der Heilung mit dem Gefühl der inneren Leere um? Dazu hatte ich ein Video gemacht, das kannst du dir vielleicht mal anschauen. Das habe ich genannt, nicht da sein dürfen. Innere Leere ist einfach nur ein Schutz, das ist wie so ein Durchgangstor, ja. Damit trittst du in Verbindung, wie mit allem. Wir treten mit dem, was da ist, in Verbindung. Ob es Dissoziation ist, innere Leere, Wut, Hass, Liebe, sexuelle Bedürfnisse. egal was, das, was da ist, mit dem treten wir in Verbindung. Und wenn wir nicht da sind, weil wir so dissoziiert sind, dann können wir auch damit, mit unserer Nicht-Existenz in Verbindung treten, indem wir das mitteilen. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht da. Und dann geht's weiter. Also, da ist nichts Besonderes mit. Die innere Leere ist der Erlebnisraum, den du hattest, aufgrund völliger Bindungslosigkeit in der frühen Kindheit. Und wenn du damit in Kontakt trittst heute als Erwachsene, dann hat das eine Möglichkeit, sich zu wandeln. Die nächste Mail ist ein bisschen länger, die ist ganz schön geschrieben, also ich finde die also richtig schön, deswegen lese ich die mal komplett vor. Sehr geehrter Herr Klein, vielen Dank für die ganzen Infos, die Sie zur Verfügung stellen. Man merkt deutlich, dass Sie aus Erfahrung sprechen und Ihr Wissen nicht nur aus Büchern stammt. Für die Schweiz ist die nächste Fragerunde leider ausgebucht und deshalb möchte ich meine Frage unbedingt hier stellen. In Ihren Videos haben Sie einige Male über das Thema Erleuchtung gesprochen. Das klingt auch alles einleuchtend für mich, aber wenn ich mich am Ende selber vergessen muss, was wird dann aus den anderen Lebewesen? Ich sage hier gleich mal was dazu. Wenn du dich selber, also erstmal musst du dich nicht vergessen. Ne? Du musst die Idee davon, dass du dich vergessen musst, die musst du vergessen. Wenn du dich selber vergisst, dann vergisst du auch alle anderen Lebewesen. Wenn du selber nicht mehr da bist, sind die anderen auch nicht mehr da. Und das Ganze kümmert sich darum. Das Universum hängt nicht an einzelnen Erscheinungsformen, wie du und ich eine sind. Ich lese mal weiter. Man kann doch keinen Frieden finden, wenn man auch nur ansatzweise erkannt hat, was hier in der Welt abgeht. Dass es dieses Ich nicht gibt und auch, dass diese Welt nach dem Ursache-Wirkungsprinzip funktioniert, ist mir klar. Der Frieden, von dem du sprichst, der ist unabhängig von allem. Der ist jetzt schon da, der ist immer da, der war schon immer da. Der Frieden, der absolute Frieden, von dem du sprichst, hat nichts mit Erscheinungsformen zu tun. Der hat nichts damit zu tun, ob Leiden da ist oder Glück da ist. Das ist jenseits der Polaritäten. Es gibt einen Frieden, der auch mitten im Krieg vorhanden ist. Bewusstsein ist Frieden und das ist immer schon da gewesen. Du schreibst, dass es dieses Ich nicht gibt und auch, dass diese Welt nach dem Ursache-Wirkungsprinzip funktioniert. Ist mir klar. Okay. Das ist der Bereich von Gedanken, den es einfach loszulassen gilt. Ich habe mal einen Zen-Meister diese Frage gestellt, in Klammern allerdings leider auch nur schriftlich, Klammer zu. Und er meinte nur, wir erwachen von der Person. Leider kann ich damit in Bezug auf meine Frage nichts anfangen. Vielleicht, weil ich eher von der Traumaseite her erfahren habe, dass es dieses Ich nicht gibt. Also die Traumaseite sagt das Gegenteil, sondern für die Traumabearbeitung ist es wichtig, überhaupt das Ich erstmal zu bilden und zu stärken und zu stabilisieren. Es ist einfach wichtig, das zu unterscheiden. Die ganze Frage oder der ganze Text, den du schreibst, der stammt aus einem Raum heraus, den ich jetzt einfach Trauma, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, egal welches Ausmaß es hatte, zuordnen würde, weil sonst würde dieses Problem, diese Frage gar nicht erscheinen. Das Absolute hat ja kein Problem, sondern das Problem oder Leiden existiert nur im Relativen. Und die Ursache im Relativen ist immer Bindungstrauma. Das ist meine Meinung. Das heißt, der Raum, aus dem dein ganzer Text, aus dem deine Frage stammt, ist wie bei allen Dingen fehlende Bindung. Und das heißt, statt dieses Problem zu lösen, was du ansprichst in deiner Frage, statt also das, was du schreibst, lösen zu wollen im Kopf, ging es darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen und das passiert, wenn du über deine Bedürfnisse und über deine Abneigung redest und das hat nichts mit deinem Text zu tun. sozusagen der ganze Text, den du geschrieben hast, ist auf eine Art eine Falle für dich. Und wenn das rund läuft, das heißt, wenn du in einer tiefen Verbindung bist, dann öffnet sich der Zugang zu dem, nachdem du da in dem Text über das Mentale suchst, automatisch. Und ob du dann noch meditierst oder erleuchtet wirst oder nicht, das tritt dann völlig in den Hintergrund, weil du einfach sehr glücklich bist durch das Verbundensein mit anderen Menschen und mit dir selber. Ich lese mal weiter. Du schreibst, er meinte, also der Zen-Meister, er meinte, man müsse auch das Konzept von Loslassen. Ja genau, aber das ist ja wieder ein Konzept. Ne? Das Konzept von Loslassen, muss man auch loslassen und das dann auch noch loslassen und so weiter. Endlosschleife, bis alles kollabiert. Und was da kollabiert, ist einfach die Gedankenaktivität, die Identifizierung mit der Gedankenebene. Da drin findet sich keine Lösung. Du schreibst weiter, das kann ich ja versuchen, aber was wird dann aus den anderen Lebewesen? So, die Einladung ist, diese Frage fallen zu lassen, zu vergessen. Ich lese weiter, finden Sie es eine gute Idee, Sazen zu praktizieren, um dafür eine Lösung zu finden? Sazen ist nicht dazu da, eine Lösung zu finden. Eine Lösung, Fragen, Lösungen und Antworten gibt es nur im Verstand. Ja, also Fragen und Antworten, Problem und Lösung, das ist die Spaltung, das ist die Dualität. Die endgültige Antwort, die keine Antwort ist, die gibt es dort nicht, die findet man dort nicht. Also du wirst nicht über Sazen die Lösung finden, sondern Sazen zerstört den, der nach Lösungen und Antworten sucht. Und deswegen würde ich Sazen trotzdem praktizieren. Aber erst, wenn du wirklich in Verbindung mit Menschen gekommen bist, weil sonst ist Sazen eine Falle. Und das wird dir dann letztlich nicht gut tun. Es geht weiter. Diese Frage beschäftigt mich sehr und ich würde mich riesig freuen, wenn Sie mir irgendetwas dazu sagen könnten. Vielen lieben Dank für alle Ihre bisherigen Videos. Sie helfen mir wirklich sehr, meine Gedanken zu ordnen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Liebe Grüße. Ja, also auch vielen Dank für diese tolle Mail, für diese tolle Frage. Meine Einladung ist, all das, was du geschrieben hast, für immer zu vergessen. Gedanken ordnen, Erkenntnisse gewinnen, ist die Sackgasse. Das ist das Haften an der Mentalität, um das Leiden durch fehlende Verbindung zu betäuben. Also statt nach Gedanken ordnen und Erkenntnissen zu suchen, würde ich mich lieber mit dem anderen Geschlecht verbinden und erfahren, wie das ist, mit dem anderen Geschlecht zu verschmelzen, zum Beispiel. Dann kommst du dem, was du suchst, schneller näher. Und wenn das rund läuft, zusätzlich Sazen. Das wäre mein Tipp. Wieso erschöpfen mich große Gruppen, in Klammern wie zum Beispiel eine Schulklasse? Ich habe keine Probleme mit meiner Wut, in Klammern nicht unterdrückt, kann in dieser so lange bewusst verweilen, wie ich will. Trotzdem, nach Interaktionen mit durchaus mir fremden Menschen, bin ich so erschöpft, dass ich mich danach erstmal schlafen legen muss. Ich nutze es praktischerweise gleich als Meditationsübung, aber eben im Liegen. Okay, da gibt es ein paar Sachen zu sagen. Schulklassen würden mich auch erschöpfen. Gruppen erschöpfen mich auch, Menschenmassen, ganz übel. Das hat einfach den Grund, wenn wir in Menschenmassen sind, das ist nicht eine Gruppe von Erleuchteten oder eine Gruppe von Heiligen mit einem absolut stillen Geist, sondern wenn wir uns in Gruppen bewegen, dann bewegen wir uns in einem Netzwerk von Nervensystemen, die zum Teil in der frühen Kindheit festhängen und ums Überleben ringen. Wir nennen das dann Unterhaltung oder Treffen, aber wenn du sensitiv bist, dann nimmst du den ganzen Überlebenskampf wahr und das, was verdrängt ist und die ganze Not, und das ist gewaltig. Und wenn das auf dich einwirkt, dann bist du erschöpft. Also mir geht es auch so. Wenn ich eine Gruppe mache, wenn ich ein Wochenende arbeite und eine Gruppe habe über ein Wochenende, dann liege ich 2 Tage danach flach. Da geht gar nichts mehr. So, das ist normal. Deswegen halte ich mich persönlich aus Gruppen fern, insbesondere Kneipen, öffentliche Veranstaltungen, Menschenmassen, ja, all das halte ich mich komplett fern. Und Ich muss zum Glück auch nicht, was meine Arbeitssituation angeht, in irgendwelche Häuser mit katastrophaler Energie und Büros sitzen. Das könnte ich alles gar nicht mehr. Also ich konnte es eigentlich noch nie, habe mich aber früher mal dazu gezwungen. Was Gutes ist, mit Freunden, mit Gleichgesinnten zum Beispiel in die Natur zu gehen, in den Wald. Das ist eine super Sache. Das ist eher nicht erschöpfend. Das ist eher was, was die Energie noch hochbringt, weil die Natur einfach dieses Inferno in unserem Nervensystem etwas beruhigen kann. Meditation im Liegen ist keine wirklich Meditation, das ist schwierig. Das hat einfach was damit zu tun mit der Ausrichtung der Wirbelsäule. Wenn die Wirbelsäule waagerecht ist, dann ist das eher die Haltung von Tieren. Die haben die Wirbelsäule eher waagerecht. Wenn sie aufrecht ist, dann ist der Teil in uns, der bewusst ist, also das bewusste Wahrnehmen, der hat dann einfach mehr Kraft. Deswegen würde ich nicht, also ist nur mein Tipp, würde ich das trennen. Entweder liegen und dann wirklich alles loslassen und schlafen oder mit aufrechter Wirbelsäule meditieren. Weil wenn du das mixt, dann hast du weder die richtige Erholung im Liegen, weil du nicht richtig loslässt, noch hast du eine wirkliche, einen wirklichen Effekt als Meditation, weil eben die Wirbelsäule nicht aufrecht ist. Okay, nächste Frage. Lieber Gopal, ich lebe schon sehr lange in einer sehr lieblosen Beziehung. Seelische Grausamkeit und ablehnendes oder aggressives Verhalten mir gegenüber und so weiter. Das volle Programm eben. Niemand im Außen bekommt etwas davon mit. Narzissten machen das sehr geschickt. Was man da so erlebt, kann man fast nicht mit Worten wiedergeben. Das heißt, vom ehrlichen Mitteilen, in Klammern können, bin ich Lichtjahre entfernt. Ich weiß, dass das alles keinen Sinn hat. Meine Frage ist jetzt, was stimmt mit mir nicht, dass ich so lange in dieser Beziehung ausharre und nicht gehe? Vielleicht magst du dazu ja etwas sagen. Ich habe ein Thema, Quatsch, ein Video gemacht zum Thema Narzissten und auch zu Beziehungssucht. Könntest du dir mal anschauen. Was dadurch scheint, durch diese Mail, ist so ein bisschen die Opferhaltung, ne? Also einmal Opfer von dem Narzissten und einmal Opfer deiner eigenen Struktur, dass du also nicht weg kannst oder nicht gehst. Zum Thema Narzissten und Opfer bzw. Beziehungssucht ist einfach zu sagen, das ist sozusagen also eine maximale Ausprägung von Autonomie und Verschmelzungstyp. Und für dich heißt es einfach erstmal, die Lösung ist nicht, da wegzugehen, weil deine Struktur damit nicht transformiert ist. Ich weiß, das möchten die Leute nicht hören, die Opfer von Narzissten sind. Und natürlich muss man da gucken, welches Ausmaß das hat. Wenn jemand gewalttätig wird, natürlich muss ich dann da mich trennen. Trotzdem geht es ja darum, die Struktur zu aktualisieren. Und wenn du jetzt einfach nur da weggehst, dann hat sich deine Struktur nicht aktualisiert und dann wirst der nächste Partner wird dann, du wirst dann im selben Setting wieder dich wiederfinden. Ja. So lange, bis du etwas änderst. Und das, was da sich ändern muss, ist, dass du erkennst, dass du nicht von diesem Menschen abhängig bist, dass du ein autonomes Wesen bist, ohne dich trennen zu müssen. Und dass es wichtig ist, dass du deine inneren Bewegungen kommunizierst. Das bedeutet, du sprichst oder teilst demjenigen mit, deinem Partner, welche Gedanken da sind, welche Gefühle da sind, welche Körperempfindungen da sind. Und das ist eine sehr radikale Sache. Und dann siehst du, wie der andere reagiert. Gleichzeitig fragst du, ob dein Partner ein Interesse hat an vermehrtem Austausch, an Beziehungsvertiefung, an Heilung. Und dann siehst du, ob das Ganze Sinn macht. Wenn dein Partner signalisiert, dass er das wirklich möchte, aber er völlig hilflos ist und nicht weiß, wie das geht. Und Narzissten sind sehr hilflos, auch wenn die sich nicht so geben. Also wenn die Bereitschaft da ist, dann geht es darum, mit diesem Menschen diesen Vorgang zu machen und sich mitzuteilen. Und das Ego beider Beteiligten kaputt. Das kann man da nicht mitnehmen und es findet eine Transformation statt. Wenn klar ist, dass der das nicht möchte, ja, wenn er sagt, lass mich in Ruhe mit dem Psychokram und so weiter, dann musst du dich wirklich trennen, weil da geht es dann sonst nicht weiter. Nur der Punkt ist, du musst anfangen, in Kontakt zu treten. Wenn du im Kopf versuchst, das Problem zu lösen, ohne dich mitzuteilen, dann hängst du fest und da geht es nicht weiter. Und das ist ja die Struktur des Partners oder der Partnerin von Narzissten. Die teilen nicht mit, was wirklich in ihnen vor sich geht. Deswegen, also die passen sich zu sehr an. Der Blick ist dahin gerichtet, ja. Das heißt, du durchbrichst diese Struktur, indem du anfängst, wirklich mitzuteilen, was in dir los ist. Das durchbricht deine Struktur und die Struktur des Narzissten. Denn die Struktur des Narzissten, der Narzisst kann ja sein, der kann ja sein Beziehungsleben auch nur aufrechterhalten, dadurch, dass es zu keinem Kontakt kommt. Der Narzisst lebt davon, dass du deine inneren Zustände verschweigst. Wenn du anfängst, es mitzuteilen, kommt ein echter Kontakt zustande und dann kollabiert auch das, also kollabiert klingt so negativ, aber dann zerbröckelt auch das Abwehrsystem des Narzissten und dann muss auch der sich verwandeln und so geht ihr gemeinsam der Heilung entgegen. Und du bist kein Opfer, sondern das ist alles die Inszenierung deines Nervensystems aufgrund der Prägung. Weil dein System nichts anderes hat als Muster, als Beziehungstemplate. Also wenn ich kann ja nur eine Beziehung herstellen, die ich als Template in meinem System habe. Und wenn ich keine andere habe, dann stelle ich eben die her, die ich habe. Und wenn ich als Kind das erlebt habe, dann erlebe ich das als Erwachsener wieder. Nur als Erwachsener habe ich eben die Möglichkeit, durch das ehrliche Mitteilen das aufzulösen und zu heilen. Und dann wandelt sich der Partner mit oder er geht weg und es tritt eine andere Figur in dein Leben, mit der dann mehr Kontakt möglich ist. Und vielleicht nochmal abschließend dazu, du hast ja zuletzt gefragt, meine Frage ist jetzt, was stimmt mit mir nicht, dass ich so lange in dieser Beziehung ausharre und nicht gehe? Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Du kannst nicht gehen, weil du nichts anderes hast. Ja, du musst da bleiben, weil du keine andere Option hast, weil keine Beziehung ist noch katastrophaler als die Beziehung zu einem Narzissten. Deswegen sagt dein Organismus, nein, ich gehe nicht weg. Zu Recht. Weggehen ist keine Lösung. Wie gesagt, du musst es transformieren und nicht wegrennen. Es sei denn, es zeigt sich, dass kein Fortschritt mit diesem Menschen möglich ist. Ich sage das deswegen nochmal einfach, um wieder zu zeigen oder immer wieder auch darauf hinzuweisen, das, was unser Körper oder unser Nervensystem produziert an Symptomen oder an Verhaltensmustern, die wir nicht haben wollen, das hat immer Sinn gemacht in der Kindheit. Da ist nichts quasi Unsinn dabei. Das, was wir jetzt sind, so wie wir jetzt leiden oder die Symptome, die wir haben, haben alle Sinn gemacht. Die haben wir alle gebraucht, um zu überleben und stabil zu bleiben. Und solange wir nichts Neues haben, machen die auch heute immer noch Sinn. Deswegen kann ich nicht einfach ein Symptom wegmachen. Das sage ich ja auch immer wieder. Arbeit an Symptomen funktioniert nicht. Habe ich ein extra Video zu gemacht. Und wenn man Symptome wegschmurgelt, zum Beispiel mit Energiearbeit, dann kann es durchaus sein, dass jemand eine Panikattacke bekommt dadurch. Das sollte man nicht tun. Solange keine neue Beziehungsfähigkeit etabliert ist, sollte ich mich hüten, Symptome weghaben zu wollen. Damit mache ich das System instabil, im schlimmsten Fall. Oder in einem anderen Fall verschiebt sich einfach was. Dann kommt auf der anderen Seite ein neues Symptom rein. Und die letzte Frage für die Runde. Lieber Gopal, ich frage mich schon lange nach dem Zusammenhang zwischen Schuldgefühlen oder sogar Schamgefühlen und Trauma. Warum kommt bei einem Traumatisierten so oft das Thema, oh Gott, was habe ich gemacht? Oder die Suche nach der eigenen Schuld in Alltagssituationen auf? Eine Art Schutzmechanismus des Verstandes vielleicht, um sofort eine Lösung parat zu haben? Nehmen wir uns selbst als Schuldigen? Genau das. Als Kind kann man sich nicht leisten, zu erkennen, dass die Eltern böse sind. Das heißt, die Ladung, die durch die Notsituation in der Kindheit durch fehlende Bindung bereitgestellt wird, die muss ja irgendwo hinterlegiert werden. Und es ist einfach als Kind schlecht möglich, die Eltern zu hassen, zu erkennen, dass die falsch sind, wenn ich ja von denen abhängig bin und mein Leben abhängt. Oft ist es ja auch, wird es ja auch von den Eltern unterdrückt und verboten, diese Bewegung von Wut und Hass und Autonomie. Also hat das Kind nur eine Möglichkeit, es muss das zu sich umlenken und sagen, ich bin falsch. So, und damit ist alles wieder stabil erstmal. Das heißt, das Bild von den liebevollen Eltern ist gerettet und es ist eine Art von, ja, auch Kontrolle damit verbunden, weil ich bin ja derjenige, ich bin ja der Falsche, ich bin ja der Böse oder die Böse. Das Fatale ist halt, wie immer, dass das in der Wachstumsphase passiert und dass das dann zur Grundlage unseres Lebens wird, weil das Nervensystem eben plastisch ist und das ist dann wie, wird dann wie eingebrannt, wenn das die Grundprägung ist in den ersten Jahren. Das Ganze nennt man toxische Scham. Scham an sich hat schon eine Funktion, das heißt, wenn ich als Erwachsener einer Gemeinschaft großen Schaden zufüge, dann signalisiert mir mein System, dass das für das Gesamtgefüge nicht gut ist. Ja, das ist eine gesunde Scham, einfach weil es eine reale Entsprechung hat im Außen oder Schuldgefühle entsprechend. Nur die toxische Scham, die als Kind installiert wird, das ist was anderes. Das ist nur selbstzerstörerisch, weil das hat keine reale Ursache, sondern das ist ein Notprogramm des Nervensystems. Und deswegen müssen wir das als Erwachsener komplett ignorieren. Scham und Schuld ist in Wirklichkeit ein Zeichen, dass wir zu mehr Kontakt kommen. Und wenn wir auf Scham und Schuld hören würden, dann wäre ja das Ergebnis, dass wir nicht in Kontakt treten. Also du wirst feststellen, je lebendiger du wirst, je mehr du in deine Kraft kommst, desto mehr kommen diese alten Wächter zum Vorschein. Und da geht es darum, die einfach zur Seite zu räumen. Ja, die haben keine Funktion mehr als Erwachsener. Also statt auf dieses Gefühl zu schauen, Scham, Schuld und so weiter, schau auf dein Gegenüber und geh weiter auf den anderen zu und lass diese Wächter in Ruhe, die brauchst du nicht. Du schreibst ja, um sofort eine Lösung parat zu haben. Das, was du da schreibst, Lösung heißt, das Gesamtsystem zu regulieren. Dahinter, ja, ist ja die Wut. Das, was du jetzt Lösung nennst, ist, das Gesamtgefüge stabil zu halten durch eine Erklärung. Aber wenn du da hinschaust, du brauchst keine Lösung, sondern du musst an die Wut rankommen und du hast als Erwachsener die Möglichkeit dazu, weil du nicht mehr abhängig bist von anderen. Dahinter ist eine rasende Wut. Ja, das ist die Kraft, die nach außen gerichtet ist, ursprünglich und die du nach innen lenken musstest. Also die Antwort ist, möchtest du Scham und Schuldgefühle haben? Gefällt dir das? Gefallen dir diese Zustände? Möchtest du mehr davon? Und wenn nicht, dann fühl mal da rein, dass du genug hast von Scham und Schuld, dass dich das ankotzt. Und das, was dann kommt, das ist die Energie, mit der du diese Gefühle platt machst und anfängst, dein Leben zu leben, indem du auf andere Menschen zugehst und deine Zustände mitteilst. Okay, soweit. Das waren die Fragen für diese Runde. Und dann bis zum nächsten Mal.